Freier Verkehr. Der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.
Ganz viele Unternehmen, die bislang weit entfernt von Beschränkungen für ihre Exporte waren, dass die plötzlich über Nacht praktisch in Verbote bzw. Genehmigungspflichten, die sich aus der Russland-Embargo-Verordnung ergeben, reingespült wurden. Die Amerikaner gehen so weit, dass sie sagen, eine Exportkontrolle, die eben nicht dokumentiert ist, ist keine Exportkontrolle. Und wenn ich halt höre, wir sind ein Haarshampoo-Hersteller und wir sind jetzt hier bei ihrer Schulung zur Klassifizierung, zur Güterklassifizierung, dann denke ich mir, weißt du was, deine Haarshampoos, das könnt ihr jetzt so in einem Satz sagen, die sind alle nicht gelistet, die sind alle von der Exportkontrolle nicht erfasst.
Freier Verkehr. Heute mit Janine und Anna.
Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Freien Verkehr. Wir haben heute zwei Premieren zu verkünden. Einerseits haben wir einen neuen Host, eine neue Moderatorin mit Anna Galvez. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, liebe Janine. Vielen Dank.
Und andererseits die zweite Premiere heute mit Bild. Oh. Jetzt aber ein erstes Mal kurz eine Vorstellung von dir, Anna. Wie hat es dich hierher getrieben?
Liebe Janine, daran bist du schuld. Ja, genau. Ich bin hier bei der AEB seit 2017. Ich bin im Bereich Customer Care unterwegs und wir haben damals, liebe Janine, vor 7 Jahren, nicht ganz 7 Jahren genau, haben wir gemeinsam hier gestartet bei der AEB. Dein Weg ist Richtung Schweiz weitergegangen. Ich bin hier im Headquarter in Stuttgart geblieben und wir hatten damals schon eine erste Einführung, eine erste Präsentation zusammen und ich freue mich wahnsinnig, heute nochmal mit dir gemeinsam hier ein neues Projekt, für mich ein neues Projekt ins Leben zu rufen und bin gespannt und bin total aufgeregt und nervös.
Ja, ich auch. Vor allem schaut noch jemand zu. Momentan, ja, hoffentlich einige. Wir glauben aber, dass wir heute den perfekten Gast für den ersten Videopodcast gefunden haben. Sie hat schon einige Erfahrungen vor der Kamera und hinter der Kamera. Und bevor wir jetzt verraten, wer es ist, lassen wir gleich mal den Einspieler von ihr laufen und ihr werdet erfreut sein. Viel Spaß.
Los geht's.
Ihre kurzweiligen Clips auf YouTube zum Thema Trade Compliance sind ein Klickmagnet. Die Plätze in ihren Seminaren heiß begehrt. Ulrike Jasper ist nicht nur ausgewiesene Expertin in Sachen Exportkontrolle und Sanktionsrecht, sondern hat auch die Gabe, die oftmals komplizierten und trockenen Themen anschaulich, unterhaltsam und mit einer guten Portion Charme zu erklären. In dieser Mission ist sie seit 2007 bei AEB unterwegs, wo sie sich aktuell hauptsächlich den Themen Weiterbildung und individuellen Unternehmensanfragen widmet. Die tiefe Fachkenntnis der Volljuristin, die an der Universität Tübingen promovierte, fließt zudem in die Lösungen des Softwareanbieters ein. Und auch heute in unseren Podcast. Liebe Ulrike, schön, dass du heute bei Freier Verkehr zu Gast bist.
Ja, hallo, herzlich willkommen, Ulrike. Wir haben gerade schon einiges von dir gehört. Sehr spannende Themen. Wir haben gehört, du bist auf YouTube sehr aktiv. Du gibst Seminare. Du machst Vorträge über ein sehr, sehr spannendes Thema. Vielleicht bei auch einigen eher ein sehr komplexes Thema auch. Und du machst es sehr schmackhaft. Also da, die YouTube-Videos sind richtig gut, machen sehr viel Spaß. Wie ist für dich so ein Podcast jetzt mal zu machen, abgesehen von YouTube? Ist das für dich eine große Umstellung?
Ja, das ist für mich eine große Umstellung. Und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, die YouTube-Videos waren schon eine Herausforderung, aber ich denke, der Podcast ist dann nochmal eine ganz neue Herausforderung. Ich finde es spannend und wie gesagt, ich bin froh, dass ich mal die Chance bekomme, hier mitmachen zu dürfen.
Ich finde es unfassbar interessant, das Thema Exportkontrollrecht in Form eines YouTube-kleinen Video-Tutorial wiedergeben zu können. Wie ist denn die Resonanz dabei? Was hat deine Familie gesagt? Wie bist denn du überhaupt dazu gekommen? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, also ich bin angesprochen worden, ob ich mir das vorstellen könnte, YouTube-Videos. Dann dachte ich erst, okay, ich gebe den Inhalt vor und ja, irgendwer, der das ein bisschen besser kann vor der Kamera als ich, wird dann die YouTube-Filmchen drehen. Aber das war irgendwie ein Irrglaube. Also ich war dann sowohl die für den Inhalt zuständige als auch diejenige, die dann vor der Kamera stand. Ja, das war schon gewöhnungsbedürftig, aber dadurch, dass wir so tolle Kollegen im Marketing haben, die das dann ja so aufbereiten, dass sich's wirklich unterhaltsam anschauen lässt, macht's mir Spaß, das zu machen. Und meine Familie, die erst gesagt hat, auf gar keinen Fall. Also das kann nur extrem peinlich werden. Da habe ich die Filmchen dann gezeigt und gefragt, ob ich das so in YouTube
veröffentlichen kann.
Und ich habe 3 Söhne, die natürlich sehr, sehr kritisch sind. Und als die dann gesagt haben, ja, das kannst du machen, das ist okay, habe ich gedacht, okay, ja. Wenn die das Go geben, dann, ja, dann bin ich auch bereit, das so in YouTube zu stellen.
Dann bist du jetzt richtig prominent. Wirst du auf der Straße angesprochen?
Nee, so weit ist es nicht. Nee.
Noch nicht.
Ist mir auch eher ein bisschen unangenehm, wenn ich angesprochen werde. Aber es war eine Begebenheit, das war allerdings bei einer Veranstaltung, bei einer großen Veranstaltung hier, dass jemand auf mich zukam und gesagt hat, ich kenne sie. Und ich so, oh, ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich die Person einordnen sollte. Und ich dann wahrscheinlich so ein bisschen groß und fragend geschaut habe. Und die Person hat dann zu mir gesagt, ich kenne sie aus YouTube.
Yeah.
Und dann dachte ich, ah, okay, dann kann ich ihn also auf keinen Fall kennen. Das fand ich ganz lustig, eine ganz lustige Begebenheit.
Ja. Absolut. Also da kriegt man aber, finde ich, die Resonanz. Es wird ja dann doch angeklickt und es wird doch wahrgenommen.
Ja, also die Resonanz, die ist durchweg sehr positiv, wobei ich das dann immer ganz gern von mir wegnehme und schon die Kollegen hier, das sind ja eigentlich die das so toll machen, nicht ich.
Teamwork,
also ich liefere halt den, ja. Ja, es ist Teamwork, aber ich liefere halt den Inhalt, aber dass das dann wirklich sich so gut anschauen lässt, das ist jetzt nicht mein, ist wirklich nicht mein Erfolg.
So bescheiden.
Ja, so ist sie. Genau, wenn du dich denn nicht mit YouTube aufhältst oder nicht in großen Veranstaltungen bei IHKs oder sonst unterwegs bist, was ist denn deine weitere Tätigkeit hier bei der AEB außerhalb von YouTube?
Ja, also meine Haupttätigkeit bei der AEB sind eben Fragestellungen rund um Trade Compliance Themen, also das Sanktionslisten-Screening, Exportkontrolle, die US-Re-Exportkontrolle. Die Fragen in erster Linie mal unserer Kunden, die sich da stellen bei solchen Themen, zu beantworten und vor allem dann auch bei der Umsetzung, also bei der Organisation dieser Themen zu unterstützen. Mhm. Außerdem darf ich bei der AEB, und das ist, finde ich, wirklich sehr schön, auch neue Dinge ausprobieren. Wir haben da so ein Online-Tool entwickelt, wir haben es Solid genannt. Wir sind jetzt dran, so ein bisschen mit KI und Sprachmodellen, ja, wir versuchen, da ist noch nichts passiert, aber wir versuchen da, was auf die Beine zu stellen. Alles für mich sehr, sehr spannende Themen und so wird das Ganze dann auch wirklich richtig bunt und vielfältig und abwechslungsreich. Das macht mir Spaß.
Absolut, absolut.
Ja, ich glaube, das transportierst du auch richtig gut, dass es Spaß macht, dass auch, ich sage jetzt, ein kompliziertes, komplexes Thema so hinweggeht. Und ich glaube, das transportierst richtig gut auch gegen außen. Ich glaube, das merkt man auch bei deinen ganzen Videos, wie das gut eben rüberkommt und auch auf einmal attraktiv wird das Thema, wo man immer ein bisschen vor sich hergeschoben hat, vermutlich auch die einen oder anderen. Aber ich glaube, bevor wir ins Thema einsteigen, auch wir haben schon Stichworte gehört, Exportkontrolle, Sanktionslisten, Screening und wir haben auch schon gelernt, dass das nicht das Gleiche ist. Da wird strikt getrennt. Bevor wir da einsteigen, würden wir noch ganz gern kurz die Schnellfragerunde mit dir machen, wo wir auch 2 Begriffe in den Raum werfen und du einen oder den anderen auswählen dürftest. Mhm. Und ich würde da direkt auch schon starten und fangen wir ganz einfach an beim Wasser. Still oder Sprudel?
Sprudel.
Dann Urlaub. Berge oder Meer?
Berge, aber auch sehr gern Meer, weniger Strandurlaub. Also ich bin niemand, der so ganz geduldig an Strand liegt und sich da in der Sonne bräunt. Also von meiner Haut her ist das auch gar nicht so angenehm für mich. Aber ich reise sehr gern und wir schauen dann eigentlich, dass es so eine Mischung wird aus Bergen und Meer. Von daher.
Ja, sehr schön, ja.
Und wie ist bei Homeoffice oder Büro?
Ich arbeite sehr gern im Büro, aber auch da ist es nicht schwarz oder weiß. Wir bei der AIB haben ja sämtliche Freiheiten zu wählen, wo wir gern arbeiten möchten. Ich gehe häufig erstmal ins Büro morgens und wenn es mir dann im Büro reicht, dann gehe ich heim und arbeite dann noch im Homeoffice weiter. Mhm. Von daher, so die Mischung macht es auch da.
Da bin ich voll und ganz bei dir, Ulrike. Video oder Podcast?
Schwierig. Video sage ich jetzt einfach mal.
Sehr schön.
Nach heute dann ist Podcast.
Ja, wahrscheinlich. Die wahrscheinlich.
Die
Mischung.
Ja, ja. Den Webinar oder Seminar?
Webinar. Vor Corona waren das Seminare und die waren immer 8 Stunden. Da ist man dann durch ganz Deutschland gereist, hat dann eine lange Anfahrt gehabt. 8 Stunden Seminar war für die Teilnehmer viel zu lang, war auch für mich viel zu lang. Ist dann wieder heimgereist, hat wahnsinnig viele Stunden gehabt, ist viel auf der Straße gewesen. Seit Corona hat sich das ganz stark gewandelt. Es gibt sehr, sehr viele Webinare, die sind dann einen halben Tag lang, also ein Webinar wird man nie einen Tag lang konzipieren, sondern immer nur so auf einen halben Tag. Ist für die Teilnehmer angenehmer, ist für mich angenehmer, weniger Reisezeit.
Verständlich. US- oder EU-Exportkontrollrecht?
EU-Exportkontrollrecht. Ich habe in Deutschland Jura studiert, also eine ganz klassische Juristenlaufbahn. Ich kenne das deutsche Rechtssystem und komme mit dem EU-Exportkontrollrecht ganz gut zurecht, weil ich das letztlich gelernt habe. Das US-Exportkontrollrecht, gut, das kann man sich erschließen, weil die Ideen ähnlich sind, die die Amerikaner haben und die EU hat mit ihren Exportkontrollen. Aber tatsächlich, von meinem Wissen her, ist mir das EU-Exportkontrollrecht lieber.
Fühlst du dich da sicherer?
Ach, ich fühle, ja, ich mache das jetzt ja schon so ewig lang, dass ich mich am Anfang wirklich unsicher gefühlt habe im US-Exportkontrollrecht und dann auch irgendwann mal so für mich beschlossen habe, nee, das mache ich eigentlich gar nicht mehr. Das hat sich aber leider auch nicht irgendwie so wirklich realisieren lassen. Deswegen, ich habe das natürlich immer weitergemacht und habe auch ganz viel von den amerikanischen Behörden direkt gelernt, die hier waren und immer wieder hier sind bei uns und da eben ihre Vorstellungen von der Umsetzung auch mit den deutschen Unternehmen teilen. Und das waren so Veranstaltungen, wo ich wirklich viel für mich auch mitgenommen habe und die haben mir dann auch geholfen, mir das Thema auch zu erschließen. Das ist nämlich, es wirkt vielleicht gar nicht immer so, aber es ist ein sehr, sehr, sehr logisches Thema und wenn man so die Schritte
logisch
versteht.
Logisch hätte ich jetzt nicht erwartet, das Wort.
Auch nicht. Ich hätte jetzt komplex. Ja. Nee. Ich war bei komplex.
Ja, es sicher die ganzen Exportkontroll- Sanktionsthemen, die sind komplex, für manch einen auch kompliziert, aber letztlich sind sie logisch und sehr strukturiert und vielleicht ist das US-Recht sogar noch etwas strukturierter als das EU-Exportkontrollrecht.
Spannend und ich glaube, das führt uns jetzt auch direkt zum Thema, weil jetzt wollen wir wissen, was daran logisch ist. Nee, Spaß beiseite. Wir machen ja heute das Thema vom Podcast wird sein Exportkontrolle und ich glaube als gute Einstiegsfrage auch für uns, was heißt Exportkontrolle? Was muss man sich darunter vorstellen und vielleicht so ein bisschen, was beinhaltet das mal ganz kurz zusammengefasst? Was wird darunter, was versteht man tatsächlich einfach darunter?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage, die ich zwischenzeitlich auch bei meinen Seminaren immer zum Einstieg stelle. Ich frage, was verbirgt sich denn hinter Exportkontrolle? Und das Erstaunliche ist, dass so in der Praxis das eigentlich der Kern des Exportkontrollrechts gar nicht so wirklich verstanden wird. Ich höre dann, wir kontrollieren die Exporte, aber das macht ja nicht das Unternehmen, die Exporte kontrollieren. Exportkontrolle bedeutet, dass die Ausfuhr von Gütern unter einer Kontrolle steht. Und die Kontrolle, das meint eine Genehmigungspflicht oder ein Verbot. Also wenn ich Exportkontrolle im Unternehmen mache, dann bedeutet es, dass ich prüfen muss, ob meine Ausfuhrvorgänge, die grundsätzlich frei sind, eben aus Gründen einer Beschränkung, und es kann eben entweder ein Verbot sein oder eine Genehmigungspflicht unterliegen. Und das sind dann die Exportkontrollen. Also die Kontrolle, das ist der Staat, der da die...
Ich kontrolliere das nicht selber.
Ich kontrolliere nicht die Exporte, sondern das sind eigentlich dann einfach Beschränkungen, die ihre Grundlage in der gesetzlichen Regelung haben. Und das ist das, was ich dann mache. Ich wende eben dann die Gesetze an und sage, für die und die Vorgänge gibt es eben Beschränkungen, Verbote oder Genehmigungspflichten. Das ist das, was Sie beachten müssen. Bitte gehen Sie zunächst mal zur Behörde, beantragen Sie eine Genehmigung. Und erst wenn Sie die haben, können Sie dann die Exporte durchführen.
Also wenn ein Unternehmen die Exportkontrolle macht, dann ist eigentlich ihr To-Do zu prüfen, ist kontrollpflichtig. Also wird
genau,
die Behörde.
Genau.
Okay.
Die müssen prüfen, ob Genehmigungspflichten bestehen. Mhm. Und das ist das, was eigentlich das Unternehmen tun muss. Und das Wichtige ist natürlich, dass man weiß, welche Exportvorgänge denn unter einer Genehmigungspflicht stehen. Dazu muss man wissen, wo die Genehmigungspflichten normiert sind. Und da kommen wir dann zu ganz großen Schwierigkeiten, die sich in der Praxis immer wieder zeigen.
Wo man gern dann doch durcheinander bringt, Sanktionsliste, Exportkontrolle.
Alles wird durcheinander
gebracht.
Wir zwei vorher auch.
Also das ist tatsächlich ein Thema. Ich habe davor, ja, sicher über 10 Jahren mit einer Kollegin zusammen angefangen, so Seminare auch bei Weiterbildungsträgern zu geben zu dem Thema. Und wir gingen davon aus, dass so spätestens nach 2-3 Jahren das jeder irgendwie so verstanden hat und wir dann eigentlich diese Seminare in der Form nicht mehr geben müssen, weil uns das anfangs irgendwie so ein bisschen schwierig vorkam. Ich mache das heute immer noch und ich bekomme immer noch genau die Fragen, die ich auch vor 10, 15 Jahren bekommen habe, weil sich da irgendwie...
Man steckt es halt in einen Topf.
Ja.
Es geht um diese Prüfung und ich glaube, da denkt man böse Jungs, böse Ware.
Ja, das glaube ich, das ist das Hauptthema, was du sagst, man steckt es in einen Topf. Mhm. Und eigentlich müsste man ganz differenziert an das Thema rangehen und dann kriegt man es auch gut geregelt. In dem Moment, wo ich es in einen Topf stecke, sehe ich die Schwierigkeiten gar nicht mehr. Ja. Da habe ich einen riesen Berg an Schwierigkeiten, aber den gibt es in der Form eigentlich gar nicht.
Würdest du jetzt aber sagen, wenn ein Unternehmen startet, ich sage jetzt, bei vielen ist vielleicht jetzt erst so auch im Kommen, jetzt gerade auch diese Prüfungen, Screening anfangen oder Exportkontrolle anfangen oder doch so schnell wie möglich mit beidem anfangen?
Letztlich mit beidem anfangen. Also das Screening, das betrifft rein die Geschäftspartner. Mhm. Das ist völlig losgelöst von den Gütern, die man im Unternehmen hat. Das muss jeder machen, egal ob er jetzt irgendwelche Lebensmittel verkauft oder aber irgendwelche Hightech-Maschinen. Ja. Deswegen, das ist eine Geschäftspartnerprüfung und die lässt sich recht gut automatisieren. Mhm. Also da kann man über eine Software, die man ja dann auch ganz individuell einstellen kann, kriegt man das Thema wirklich super automatisiert, ohne viel Aufwand, lässt sich das alles hinbekommen. Wesentlich schwieriger, komplexer und auch nicht so einfach über eine Software abbilden lässt sich die Exportkontrolle, eben dieser Güterverkehr. Also die Frage, wann ist denn der Export von Gütern genehmigungspflichtig?
Wie ist denn das mit der Frage, wenn Firmen auf dich zukommen und die Frage stellen, ja, wer ist denn in meinem Unternehmen verantwortlich dafür?
Ja, dann die Frage geht dann häufig sogar so, dass die zu mir sagen, ich mache jetzt schon seit vielen Jahren Zoll und jetzt soll ich die Exportkontrolle noch mitmachen. Was muss ich denn beachten? Und dann kommt eben eins von diesen eine der vielen Schwierigkeiten rund um diese Außenwirtschaftsthemen, nehmen wir sie mal beide zusammen, ist, dass Zoll- und Exportkontrolle ganz unterschiedliche Zielrichtungen haben, ganz unterschiedliche Gesetze haben, bei ganz unterschiedlichen Behörden aufgehängt sind. Also natürlich kann man als ein und dieselbe Person beide Themen betreuen, aber dann brauche ich halt, kann nicht das eine Wissen auf das andere ausdehnen, sondern dann brauche ich eben, muss ich mir in beiden Bereichen das Wissen aneignen. Und das Besondere an der Exportkontrolle, das hört sich ja eben so an, wie ich am Anfang sagte, Kontrolle von Exporten, und das würde dann ja in der Exportabteilung angesiedelt sein. Und so ist es eben nicht. Die Exportkontrolle, da geht es eben um die Ermittlung von Genehmigungspflichten.
Gut, also dem Produkt hätte ich jetzt genau erwartet.
Genau, und wenn, also das ist eine Schiene, Produktklassifizierung, und die macht niemand in der Zollabteilung, sondern die macht jemand in der Entwicklung oder im Einkauf, wenn irgendwas eingekauft wird. Also von daher, die Exportkontrolle sitzt nicht in der Exportabteilung, sondern die sitzt an ganz unterschiedlichen Stellen im Unternehmen, und da muss man eine Koordination und Koordinierung hinbekommen.
Ja, ich habe auch im Kopf, dass wie viel Kautschukanteil in diesen ganzen Dingen, da brauchst du wirklich einen Entwickler, einen Fachmensch vom Produkt oder einen Produktentwickler. Ja, ja, ja. Und wenn es Einkaufsteile sind, ist es nochmal anders.
Das kann nur der Hersteller machen. Das ist auch so ein Problem, dass man irgendwelche Handelswaren klassifizieren möchte, aber da kennt man die tiefen technischen Beschreibungen gar nicht, die man braucht für eine Klassifizierung. Das sind so die Irrungen und Wirrungen, und mit denen kämpfe ich seit 15 Jahren, und ich glaube, das
wird noch anhalten.
Hält noch an. Ja.
Aber bleibt doch dann weiterhin spannend. Also spannend, vielleicht auf der einen Seite die Erkenntnis zu haben, es hört doch nicht auf, oder vielleicht auch die Erkenntnis zu haben, ist dann noch so viel Unsicherheit in den Unternehmen?
Ja.
No?
Ja, also von daher, das kann man, glaube ich.
Es wird dir damit nicht langweilig.
Nein, es wird mir nicht langweilig, und viele Fragen wiederholen sich. Also man fühlt sich dann auch selten überfordert, weil man hat das irgendwie alles schon mal irgendwie gehört. Ja, von daher spannendes Thema.
Ja, ich glaube, das ist gerade auch so ein Aufruf an Zuhörer oder Zuschauer heute. kontrolliert mal, wer das kontrolliert. Wer macht das im Unternehmen? Wird es gemacht oder sollte man mal...
In welcher Form wird es auch gemacht?
Ja,
ne?
Ja. Dass man das Thema vielleicht mal aufgreift, weil ich glaube, man macht viel unbewusst, weil ich glaube, solange das nicht scheppert, scheppert es nicht. Also ich glaube, irgendwie kriegt man da proaktiv, wenn ich jetzt was versende, wenn es rausgeht, geht's raus? Oder kommt da schon relativ schnell jemand, wenn es heikel wird?
Das, wenn es heikel wird, wird es halt richtig heikel.
Dann ist halt schon zu spät.
Weil dann kommt die Staatsanwaltschaft hinter. Bei uns hier in Deutschland hängt hinter den Exportkontrollverstößen immer das Strafrecht. Und entweder der Zoll hält die Ware auf und fragt nach und sagt, bitte prüft doch nochmal. Und dann hat man, wenn der Zoll, je nachdem, wie die da aufgelegt sind, hat man die Möglichkeit, das Ganze dann doch nochmal zu überprüfen und dann entsprechende Schritte einzuleiten. Mhm. Wenn der Zoll das Ganze rauslässt und die Ware taucht dann irgendwo in einem Land auf, wo sie eigentlich nicht hin sollte oder nicht ohne Genehmigung hin sollte, dann wird das Ganze natürlich heikel, und das führt dann dazu, dass man unter Umständen Besuch bekommt von der Staatsanwaltschaft.
Das hat dann richtige Konsequenzen.
Das hat dann richtige Konsequenzen.
Und das mal fragen, was ist das, was einem da blüht? Gibt es da generell eine Aussage, was passiert, wenn man dagegen verstößt? Also kommt gleich die Handschelle und so.
Ja, das ist es hängt immer vom Einzelfall ab. Das kann wirklich gehen, also bis ins Gefängnis gehen. Aber die Unternehmen, deswegen, also man arbeitet ja ungern mit Angst, und die Unternehmen, die sich da entsprechend organisieren, die da Maßnahmen ergreifen, um ihre Güter zu klassifizieren, zu überprüfen, dass ihre Produkte eben nicht nach Russland gehen, also die da entsprechende Organisationsmaßnahmen implementieren, denen wird man, wenn man jetzt im Strafrecht bleibt, eben keinen Vorsatz unterstellen, keinen Vorsatz vorwerfen, und das, was dann da schief läuft, Das wird als Arbeitsfehler im Rahmen von einem Bußgeldverfahren geahndet. Mhm. Und das hat dann natürlich eine ganz andere Qualität als ein Strafverfahren. Und dann ist die Frage, wie hoch ist das Bußgeld? Das ist natürlich eine andere Frage, als ob bin ich da vorbestraft, weil ich, oder muss ich vielleicht sogar hinter Gitter. Also das ist die Ausnahme, dass die Regel ist bei so Verstößen, dass man dann eben über ein Bußgeldverfahren Bußgeldbescheid.
Ja, ich glaube, wichtig ist auch, dass man mal was macht, eben auch diese, eben nicht grob fahrlässig einfach mal macht, sondern wirklich das hinterfragt und irgendeinen Prozess intern auch auf die Beine stellt, dass man das halt richtig machen will. Also
Das ist das Entscheidende, weil das wird man eben einem dann als Organisationsmaßnahme zugute halten. Also selbst wenn die gar nicht perfekt ist und man wird auch nicht von 0 auf 100 das alles hinbekommen, sondern das sind ja Prozesse, die man langsam implementieren muss. Und von daher, jeder Schritt in Richtung einer perfekten Organisation wird einem eigentlich dann auch zugutekommen, in der Form, dass man eben keinen Vorsatz unterstellen wird.
Das habe ich jetzt auch schon tatsächlich des Öfteren gehört, ne? Dass man halt einfach mal mit einer Arbeits- und Organisationsanweisung idealerweise anfängt in den Unternehmen und das dann halt einfach dokumentiert, damit die Unternehmen auch wissen, okay, vielleicht gibt es hier noch Lücken oder da Lücken, wenn es denn tatsächlich mal zu einer Prüfung kommt.
Genau, das ist das Entscheidende, die Dokumentation. Also die Amerikaner gehen so weit, dass die sagen, eine Exportkontrolle, die eben nicht dokumentiert ist, ist keine Exportkontrolle. Von daher ist das natürlich, aber das ist auch bei uns sehr wichtig, dass man nicht sagt, ja, wir haben gesagt, wir machen das so und so und so und nachher steht halt nirgends, dass das auch wirklich einer gemacht hat. Mhm. Deswegen die Dokumentation ist an der Stelle eben immens wichtig. Das ist letztlich dann der Nachweis, dass man tatsächlich auch eine Organisationsmaßnahme getroffen hat.
Wenn jetzt ein Unternehmen startet oder jetzt den Podcast hört und starten will oder mal prüfen will, vermutlich ist ja schon der Export der Treiber, weil der die Bewilligung braucht, um sowas anzustoßen.
Also eigentlich sagt man, Exportkontrolle ist Chefsache. Und das, das muss letztlich von ganz oben, also von der Geschäftsführung ausgehen. Das sind übrigens auch die, die persönlich haften. Also deswegen, also die, da ist also ein gewisses Eigeninteresse eigentlich da.
Dass sie das machen,
Dass die das machen. Ja. Aber dadurch, dass du eben nicht eine Person brauchst, zu der du, die jetzt hier den Hut aufbekommt, sondern du dass die Awareness brauchst und auch die Zeit und die Ressourcen von ganz vielen verschiedenen Abteilungen, geht es nicht, dass das irgendwer aus dem Mitarbeiterkreis aufzieht, weil der wird den Vertrieb nur schwer dazu bewegen können, bevor er dann irgendwie ein Angebot rausschreibt, erstmal verschiedene Prüfungen zu machen, sondern der Vertrieb will verkaufen. Und deswegen muss letztlich von oben die Anweisung kommen, bitte bevor, was weiß ich, ein Angebot abgegeben wird oder weitere Prozesse in Gang gesetzt werden, erstmal Rücksprache oder erstmal gibt es Checklisten, die man dem Vertrieb da zur Hand gibt. Aber das braucht dann auch schon eine gewisse Organisation, die letztlich von der Geschäftsführung ausgehen muss.
Macht es da Sinn, zum Start ein Seminar zu besuchen, dass man überhaupt mal sagt so, ich brauche mal irgendein Instrument, um zu starten und dann eigentlich das Ganze richtig aufsetzt, bevor man einfach mal sich selber versucht.
Ich denke, das ist schon das, was viele machen, dass sie zum Start, dass es also ich mache immer eine Vorstellungsrunde in meinen Seminaren, da frage ich dann auch, warum sind sie jetzt hier? Und das, was ich ganz oft höre, ist, dass man sagt, ja, meistens sagen die schon, ja, wir haben schon eine Exportkontrolle, aber die ist schon sehr alt und der Kollege ist zwischenzeitlich im Ruhestand und wir wollen das jetzt mal auf neue Füße stellen und deshalb sind wir hier und verschaffen uns dann einen Überblick. Und in der Folge ist es dann doch häufig so, dass in den Seminaren gar nicht so wahnsinnig viel Resonanz und Fragen kommen, weil die Menschen einfach mit dem Thema noch relativ wenig vertraut sind. Und dann kommt häufig irgendwann im Nachgang dann, ja, wir haben uns das jetzt angeschaut, wie ist denn das jetzt für unsere Produkte, für unsere Waren. Sie hatten doch da gesagt, und dann kann man auch an der Stelle dann nochmal unterstützen, aber dann ganz punktuell und individuell.
Mhm. Macht ja auch Sinn.
Ja,
genau. Letztendlich. Genau. Ja. Schön. Hast du das Gefühl, dass aufgrund der aktuellen Situation draußen auf der Welt, dass da noch mehr Unsicherheit herrscht wie zuvor?
Ja.
Dass man dich noch mehr bucht vielleicht für Seminare wie zuvor?
Ja, das ist tatsächlich so, dass durch die Sanktionen, die gegen Russland verhängt wurden, ganz viele Unternehmen, also das war so der erste Schritt, dass ganz viele Unternehmen, die bislang weit entfernt von Beschränkungen für ihre Exporte waren, dass die plötzlich über Nacht praktisch in Verbote bzw. Genehmigungspflichten, die sich aus der Russland-Embargo-Verordnung ergeben, reingespült wurden. Und die hatten tatsächlich wenig Ahnung von dem Thema. Also da war dann sogar häufig nicht mal klar, dass man erst eine Genehmigung braucht oder zum Teil auch ein Verbot zu beachten hat. Also das bedeutet ja dann, da ist eben ja kein Handlungsspielraum mehr. Das war einfach gar nicht klar, was das ist. Da wurde dann häufig gesagt, muss ich jetzt eine Information an das BAFA geben oder an den Zoll? Also da war ganz, ganz viel Unsicherheit, und es hat sich leider jetzt auch nicht wirklich gelegt, weil sehr viele Unternehmen sagen mir, sie machen keine Geschäfte mehr mit Russland. Also das ist das, was ich ganz, ganz häufig höre. Aber zwischenzeitlich versuchen ja andere Länder wie Kasachstan, auch die Türkei, China, das sind Länder, die haben sich nicht unseren Sanktionen angeschlossen.
Das ist darüber rot.
Über diese Länder werden jetzt bestimmte Waren eben nach Russland geliefert. Und unsere Sanktionsvorschriften, nicht nur die gegen Russland, sondern auch andere, die sind eben so weit formuliert, dass auch Lieferungen nach Russland da reinfallen. Also egal, ob das jetzt direkt nach Russland geht, dann habe ich eine Ausfuhr nach Russland, oder über Kasachstan, Türkei oder sonst was nach Russland, dann habe ich eine Lieferung nach Russland, und die wird eben auch von den Sanktionsvorschriften erfasst. Deswegen, auch wenn jetzt ein Kasache nach einem Produkt fragt und ich bin mir nicht sicher, ich habe Zweifel, ob das auch wirklich in Kasachstan bleibt, weil die Anfragen aus Kasachstan, die sind wahnsinnig in die Luft gegangen, in die Höhe geschossen. Dann muss ich eben mich schon fragen, was wäre denn, dürfte das denn nach Russland? Und dann bin ich wieder in der Prüfung von der Russland-Embargo-Verordnung. Oder wie sichere ich mich ab dem Kasachen gegenüber? Was sage ich dem? Was darf der mit der Ware machen und was eben nicht?
Ist denn das wie diese Endverbleibs?
Genau,
Erklärungen. Ich war jetzt im
Das ist genau.
Das ist diese Endver- ja, genau. Darf ich das von dem verlangen? Und sonst sagen, ich liefere dir halt nicht, wenn du...
Also wir haben ja Vertragsfreiheit. Man kann letztlich alles verlangen, was nicht irgendwie sittenwidrig ist. Und wenn man eben sagt, also wir liefern unsere Waren nur noch an dich nach Kasachstan, wenn du uns bescheinigst, dass das nicht nach Russland geht, dass das vielleicht sogar in Kasachstan bleibt, dass du uns den Endverwender nennst, also da ist man dann auch frei, da reinzuschreiben, das, was einen bewegt. Das ist eine Möglichkeit, um sich abzusichern, weil man wird nie erreichen, dass es nicht wirklich dann in Russland auftaucht.
Ja, auch mit der Endverbleibserklärung weiß ich ja nicht.
Das ist, aber ich muss ja irgendwie gucken, dass ich mich persönlich absichere. Und das mache ich eben über so ein Endverbleibsdokument. Wenn nachher der Staatsanwalt bei mir steht und sagt, Ihre Produkte sind hier, das war vor kurzem in den Medien, in irgend so russischen Raketen oder was aufgetaucht, da steht ja dann die Firma drauf, der Name von der Firma, und ich sage, oh, das ist aber blöd, wir machen kein Russlandgeschäft, aber irgendwie ist der doch hingekommen. Dann ist es immer eine Frage, was weiß ich, was wusste ich, wie habe ich mich abgesichert? Und an der Stelle, wenn ich da so ein Endverbleibsdokument habe, das auch seriös ist, das kommt ja dann auch noch dazu. Da gibt es ja auch alle möglichen Varianten zwischenzeitlich.
Word-Dokument.
Genau, ja, genau. Und man hat es selber ausgefüllt und sowas. Also dann ist es natürlich das Papier nicht wert, auf dem es steht. Aber wenn es ernsthaftes Dokument ist, dann hilft es mir natürlich, mich zu entlasten.
Und macht wahrscheinlich dann auch Sinn, gerade wenn ich solche Ware habe, wo ich weiß, dass sie ins Embargo reinlaufen wird und auf einmal Anfragen eben aus Kasachstan habe, wo ich das nie hatte, dass man das vielleicht auch hinterfragt und nicht einfach sagt, ah, cool, Neugeschäft, verkaufen wir, sondern dass man dann wirklich auch mal hellhörig wird, warum jetzt auf einmal Kasachstan oder...
Ja, da geht die EU jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Da gibt es ab März gibt's eine sogenannte No-Russia-Klausel, die man im Vertragswerk aufnehmen muss. Genauso wie du sagst, muss man da den Kunden, den Geschäftspartner vertraglich verpflichten, dass er das nicht weiterliefert nach Russland, No-Russia. Und man muss dann zusätzlich auch noch so Abhilfemaßnahmen einbauen, sprich Vertragsstrafen, dass man dann sagt, also wenn es dann doch in Russland landet, dann haftest du und dann zahlst du, keine Ahnung, wie man das dann ausgestaltet, das ist auch wieder die Vertragsfreiheit. Aber so versuchen wir eben als EU uns auch vor so Umgehungen zu schützen, weil das ist ein großes Thema.
Die sogenannten Schlupflöcher, die sich halt doch immer wieder bieten
und die dann dazu führen, dass man einfach so immer wieder in den Medien auch hört, die Sanktionen bringen nichts. Also das ist ja dann die Konsequenz. Dann taucht da irgendwo in einem Raketensystem irgendwas aus der EU auf und dann sagt man, die Sanktionen bringen nichts. Also da denke ich immer, da ist, also zwischen dem der Aussage, die Sanktionen bringen nichts und dem, was da in der, da ist.
Weiter Rahmen.
Weiter Rahmen, genau.
Ja, was wir vielleicht auch viel hören, also wir hatten auch schon gesprochen darüber, über die Irrtümer der Exportkontrolle, was wir jetzt auch im Vorfeld viel gehört haben, wo Firmen sagen, ja, ich exportiere ja nichts, was drunter fällt, ich habe keine gefährlichen Ware, ich mache keine Munition oder Waffen. Und sie denken, sie sind safe. Das ist, glaube ich, auch einer der größten Irrtümer.
Ja.
Ich glaube, da.
Ja. Ja, da gibt es zwei Irrtümer, dem, was du jetzt angesprochen hast. Also, der eine Irrtum ist der, dass man für die Klassifizierung der Ware, also für die Bestimmung der Ware, die Verwendung ranzieht. Also, da gibt es Aussagen, wir haben Kugellager, die könnte man auch da und da einsetzen. Mhm. Oder wir wissen sogar, dass die in irgendein Rüstungsgut verbaut werden. Deshalb sind die, und dann ist man sich nicht mehr so sicher, Dual-Use oder Rüstungsgüter. Mhm. Und der Ansatz, der wäre, also der ist schlicht und ergreifend falsch und der wird ja auch eine maximale Rechtsunsicherheit bringen, weil dann wäre das eine Kugellager, je nachdem, wie es verwendet wird, einmal ein Dual-Use-Gut und einmal ein Rüstungsgut und einmal gar nichts. Also das kann nicht funktionieren. Von daher, das ist so der Hauptirrtum, was die Güterklassifizierung angeht.
Und das ist ja auch schon in banalen Sachen, oder? Also ich habe immer irgendwie so dieses Beispiel im Kopf mit dieser...
Mit dem Lippenstift. Ich habe das noch im Seminar mit dem Lippenstift oder dem Deckel vom Lippenstift.
Und die Hülse, oder?
Die Hülse.
Ja, genau.
Die Hülse war's.
Das war eine tolle Marketing-Sache, die leider komplett falsch ist. Und es sah so toll aus mit dem Lippenstift. Und dann hat man da die Lippenstifthülse und dann war eine Patronenhülse dann plötzlich draus. Das, was tatsächlich für die Güterklassifizierung relevant ist, also wenn man jetzt so eine Aluhülse nimmt, wenn wir jetzt bei dem Lippenstiftbeispiel bleiben, dann wäre es nicht die Frage, wie kann man das verwenden, sondern es ist die Frage, was für Aluhülsen sind denn gelistet. Mhm. Und dann muss man in die Dual-Use-Güterliste gehen und schauen, finden sich da solche Hülsen. Und da findet man, also ich will mich da jetzt gar nicht festlegen, ich glaube, man findet Aluhülsen mit aus bestimmtem ganz hochwertigem Material. Und da steht dann aber ein Durchmesser dabei, glaube ich, von 6 Zentimetern. Und dann hätten wir schon...
Recht, Olli, bestimmt. Also,
dann hätten wir schon das mit dem Lippenstift, wäre dann schon erledigt. Erstens wäre die Hülse wahrscheinlich viel zu teuer für so einen Lippenstift und zum anderen auch vom Durchmesser her nicht mehr geeignet. Das ist so der Hauptirrtum. Und das Zweite, was tatsächlich sehr gefährlich ist, was diese Irrtümer angeht, das ist die Abgrenzung zwischen einem militärischen Gut und einem zivilen Gut. Mhm. Weil auch da kommt es nicht auf die Verwendung an, sondern da kommt es drauf an, ob ein Produkt besonders konstruiert oder verändert wurde fürs Militär.
Hast du da ein Beispiel? Ich kann es mir jetzt gerade nicht so vorstellen. Ist das ein Auto, wo auf einmal ein Raketenaufsatzträger
oder so wird?
Nee,
oder,
das können eigentlich ganz einfache Teile sein, irgendwelche Massenprodukte. In dem Moment, wo eine Anfrage kommt vom Militär und das Militär sagt, ich möchte, jetzt nehmen wir einfach so eine Schraube. Mhm. Ich möchte die Schraube, Schrauben sind Massenprodukte, mhm. Die sind nie Dual-Use-Güter, das würde überhaupt keinen Sinn machen. Aber wenn jetzt eine Anfrage kommt vom Militär, die sagen, wir möchten gern so eine Schraube, bitte entwickel uns die so, dass sie die und die und die Eigenschaften hat. Das ist das, was wir brauchen, um sie in unserem Rüstungszusammenhang zu verwenden. Mhm. Und der Schraubenhersteller entwickelt für den Rüstungskonzern solch eine Schraube. Dann ist die Schraube besonders konstruiert oder wenn man eine vorhandene verändert oder besonders verändert für militärische Zwecke. Und an der Stelle habe ich dann eben ein Rüstungsgut. Und das ist das, was ganz häufig den Unternehmen gar nicht bewusst ist, diese Abgrenzung zwischen zivilen und Rüstungsgütern. Da
also es ist nicht per se verboten, Militär was zu verkaufen? Also jetzt
genau.
Standardware, keine Ahnung,
genau, Standardware.
Material oder Schrauben. Kleider, Schrauben, was auch immer, sobald es aber eine Abänderung explizit, okay,
genau.
Gecheckt. Ja.
Genau, das ist, wenn das Militär, das Rüstungsunternehmen Schrauben kauft, so wie sie eben im Standard vorhanden sind, dann sind die Schrauben weder Dual-Use-Güter, weil sie von ihren technischen Spezifikationen nicht bestimmt genug sind und keine Rüstungsgüter, weil sie eben nicht besonders konstruiert oder entwickelt wurden für das Militär. Das sind Standardschrauben.
Ja.
Und wenn ich die jetzt an ein Rüstungsunternehmen verkaufe, bleibt es eine Standardschraube.
Mhm.
Und die vierte Säule der Exportkontrolle, das ist ja die Verwendung, die da überprüft wird. Wenn ich jetzt weiß, dass dieses Rüstungsunternehmen die Schraube militärisch verwendet, also in irgendein Rüstungsgut einbaut und zusätzlich noch in einem Waffenembargoland sitzt, dann habe ich eine Genehmigungspflicht aus der Verwendung. Also das Produkt bleibt unkritisch.
Aber der Verwendungszweck
macht dann die Genehmigungspflicht. Aber Waffenembargo-Länder sind die wenigsten Länder. Von daher, in der Regel kann ich Standardprodukte ans Militär ohne irgendwelche Genehmigungen verkaufen.
Ja.
Also man merkt schon, dass man sich mit dem Thema wirklich intensiv auseinandersetzen muss. Es ist nicht was, finde ich zumindest, was einfach mal so kurz und knapp, ohne sich wirklich damit auseinanderzusetzen, abgehandelt wird ist.
Ja. Das stimmt. Ich denke, es ist ein kleines Rechtsgebiet, aber es ist komplex, weil es so viele verschiedene Facetten hat, die man betrachten muss. Und es ist kompliziert, weil es einfach von den Prozessen, aber wenn man die Prozesse mal verstanden hat, dann nimmt die Kompliziertheit ab, die Komplexität, die bleibt. Also das ist schon so, dass man da schon immer dann auch nach so vielen Jahren immer dann nochmal denken muss, aber da muss ich noch drauf achten und da muss ich noch, das ist eben die Komplexität.
Das hast du schön gesagt mit diesen Facetten. Das kann ich mir jetzt auch bildlich besser vorstellen, die ganzen Facetten, die sich da noch dahinter verbirgen, die man eben nicht außer Acht lassen kann und auch nicht darf.
Ja.
Das stimmt, ja.
Wie ist denn das? Ich habe irgendwie im Kopf, es gibt so, wenn man jetzt startet, wenn ich im Unternehmen bin und starte, da will ich ja nicht vielleicht beim Plastik, Beutel, jetzt muss ich aufpassen, was ich für Objekte nenne, dass ich da, aber gibt, ich habe irgendwie im Kopf, dass es so ein Umschlüsselungsverzeichnis gibt, ein bisschen der Tarifnummer nach. Macht Sinn zu sagen, okay, wir gehen, ich glaube, das war von der BAFA, macht es da Sinn zu sagen, okay, wir prüfen erstmal gegen die Liste, ob die Tarifnummer da drauf ist oder wie fange ich sowas an?
Das ist also wirklich die super Frage und die Kernfrage, die sich viele Unternehmen stellen. Und dann höre ich, ja, wissen Sie, wir haben 70.000 Teile, das schaffen wir gar nicht. Dann sage ich ja, Sie müssen auch jetzt die 70.000 Teile mit dem Umschlüsselungsverzeichnis umschlüsseln. Das wäre Quatsch, sagen wir mal. Also
Umschlüsselungsverzeichnis, das ist Tarifnummer. Nur
Tarifnummer auf Güterlistennummer. Das, was ich denke, was wichtig ist, wenn man sich an das Thema Klassifizierung macht, ist, dass man weiß, dass diese gelisteten Güter, diese Dual-Use-Güter, die in der Dual-Use-Liste unter Nennung ihrer technischen Parameter beschrieben stehen, dass das alles Hightech-Produkte sind. Und zwar sind das alles proliferationsrelevante Produkte, also Produkte, die man in der zur Herstellung oder zur Weiterentwicklung von ABC-Waffen nutzen kann oder auch in der konventionellen Rüstungsindustrie. Das ist das, was da gelistet ist. Und es würde keinen Sinn machen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, die Liste ist international abgestimmt. Die ist in der Schweiz genau wie bei uns. Amerika hat die ist auch in diesen Exportkontrollregimen drin. Die haben die Güter auch alle gelistet. Alles Hightech-Produkte, weil es wird überhaupt keinen Sinn machen, dass sich Behörden mit Genehmigungen für irgendwelche Massenprodukte, für die Plastikbeutel auseinandersetzen. Das ist nicht das Thema der allgemeinen Exportkontrollvorschriften. Und dann helfen vielleicht auch die Zahlen. Die Dual-Use-Güterliste, die hat so 1800 Einträge. Also es gibt gar nicht mehr als 1800 Dual-Use-Güter. Davon ist ein Großteil dann noch Software und Technologie. Also Waren habe ich etwa 1000. Und das sind alles Hightech-Produkte. Und die sind unterteilt in dieser Liste in verschiedenen Kategorien. Also von der Kerntechnik bis zur Luft- und Raumfahrt. Da ist natürlich der Maschinenbau noch dabei und Laser und so. Und je nachdem, in welcher Branche ich tätig bin, bin ich niemals von 10 Kategorien betroffen, kann ich mir eben die Kategorien raussuchen, die für mich relevant sind. Und wenn ich da jetzt als Maschinenbauer, das ist das, was wir hier viele haben, wenn ich ein Maschinenbauer bin, habe ich meine Maschinen, die lässt sich als Ganzes natürlich klassifizieren. Es gibt gelistete Maschinen, viele Maschinen sind aber auch nicht gelistet. Dazu brauche ich einfach einen Maschinenbauingenieur, der sich da eben mit den entsprechenden technischen Details auskennt. Und dann habe ich noch Stücklisten. Da ist wirklich von der Schraube bis zum, was auch immer da in so einer Maschine, Kugellager, Pumpe oder sonst was verbaut ist. Und aus dieser Stückliste, da suche ich mir auch wieder die Hightech-Produkte aus. Und das sind eben auch wieder Sachen, die vom Preis her, also das muss nicht sein, dass die extrem teuer sind, aber in der Regel haben die natürlich schon auch einen entsprechenden Preis. Und das wäre so der erste Aufschlag, den ich mache. Also ich würde niemals anfangen, 60.000 Teile und Stücklisten und Zeugs da eins zu eins, da wird man ja dumm, aber sondern ich würde schon gezielt rangehen und ich würde immer in einem ersten Schritt mir mal die Güterliste anschauen. Ja. Ich würde gucken, was ist denn in dem Maschinenbaubereich, was habe ich denn da? Und dann sehe ich, Kugellager mit diesen und jenen Eigenschaften, das ist dann auch sehr, sehr überschaubar, das sind zwei Nummern. Und dann weiß ich, okay, wir haben solche Kugellager, das sind die und die, die kennzeichne ich entsprechend und weiß, okay, auf die muss ich aufpassen, da brauche ich eine Genehmigung, bevor ich sie ausführe. Und das alles andere ist eben nicht gelistet. Also so wird man an das Thema rangehen und nicht einfach.
Ja, und ich glaube, als guter Startpunkt werden wir in den Shownotes dann auch die Güterlisten verlinken, dass da auch jeder Zugriff hat,
genau,
sie findet.
Genau.
Dass man da den Ansatz hat. Und ich glaube, ich muss jetzt sagen, es relativiert jetzt auch so ein bisschen.
Langsam aber sicher, ne?
Das beruhigt schon mal, dass ich nicht wirklich 70.000 Jahre prüfen muss. Weil ich glaube, das ist das, was auch immer so abschreckt. Wenn ich denke, ich muss meinen ganzen Materialstamm, da vom WC-Papier bis zur Drohne einmal alles machen. Ich glaube, heute druckt man nicht mehr, aber hättest du so einen Stapel Papier vor dir und müsstest das durchgehen.
Ja. Ja.
Ich glaube, das macht es schon viel einfacher.
Ja, absolut. Und ich denke, das war auch die richtige Frage vielleicht für viele Zuschauer, Zuhörer heute, einfach mal zu wissen, wo starte ich denn idealerweise?
Ja, doch.
Es war auch für mich jetzt hilfreich. War einfach jetzt so eine Erkenntnis, wo ich sage, okay, so weiß ich nicht, ob ich so, wenn ich jetzt in einem produzierenden Unternehmen unterwegs wäre, ob ich da so rangegangen wäre oder nicht. Aber das hat mir jetzt zum Beispiel für mein Verständnis schon mehr geholfen, tatsächlich.
Das freut mich, ja. Ich freue mich natürlich immer, wenn mir jemand sagt. Aber das höre ich dann auch wirklich manchmal, dass es dann auch tatsächlich umsetzbar wird.
Hast du denn auch viele, wenn es jetzt in Seminare sind oder so, wo dann voller Euphorie starten und eben genau das eigentlich machen wollen.
Also so wie du sagst, die kommen mit viel Euphorie, erzählen mir in der Vorstellungsrunde, was sie alles machen. Ich denke schon, oh je, vielleicht wäre es besser, du würdest jetzt dir einfach Zeit nehmen und ein bisschen spazieren gehen, als dir das alles anzuhören, ja. Weil es gibt natürlich ganz viele Branchen, die sind von der Exportkontrolle, jetzt mal abgesehen von Russland, überhaupt nicht betroffen. Mhm. Und wenn ich halt höre, wir sind ein Haarshampoo-Hersteller und wir sind jetzt hier bei Ihrer Schulung zur Klassifizierung, zur Güterklassifizierung. Dann denke ich mir, weißt du was, deine Haarshampoos, das könnt ihr jetzt so in einem Satz sagen, die sind alle nicht gelistet, die sind alle von der Exportkontrolle nicht erfasst, auch wenn es Haarshampoos für Tiere sind und was ich da alles schon gehört habe. Nimm dir doch die Zeit und lauf ein bisschen spazieren, bevor du dich jetzt mit so einem Thema beschäftigt.
Und dann kommt wahrscheinlich genau dieser Angstfaktor irgendwo wieder
zurück. Diese Unsicherheit.
Genau. Genau.
Ja. Und aber dann ist ja schon mal gut, sie kümmern sich drum, sie checken es. Also sie checken ab, ob sie was Pflichtiges haben. Und ich glaube, dann gehst du auch mit einem sicheren Gefühl raus, sagst.
Genau. Das ist für viele, also jetzt das Haarshampoo war so ganzes Extrem, aber es gibt ja auch ganz viele Unternehmen, die sind nicht in einem Hightech-Bereich tätig, aber haben natürlich schon technische Produkte. Ja. Und für die ist die Erkenntnis in so Seminaren ganz häufig, wir sind nicht betroffen, weil es sind nur 2,5% der Ausfuhren aus der EU überhaupt genehmigungspflichtig. Mhm. Also der Großteil ist nicht betroffen. Aber die Erkenntnis und auf was muss ich denn achten, wenn ich das prüfen möchte, das ist das, was viele in den Seminaren mitnehmen. Mhm.
Und wenn ich das richtig verstehe, also Exportkontrolle ist das Produkt und wenn aber ein Embargo besteht, dann gibt es auch kein Kaugummi.
Doch, also das gab's, das würde man dann ein Totalembargo nennen. Okay. Das hatten wir ganz vor Urzeiten mal, glaube ich, gegen das damalige Jugoslawien und Irak und so. Also da gibt es dann nichts mehr.
Da gibt es gar nichts.
Ja. Gar nichts. Okay. Aber wir haben jetzt im Moment keine Totalembargos als EU, sondern wir haben nur Teilembargos, nennt man das. Das sind eben für Russland beispielsweise eben wirklich auch eine große Bandbreite. Das ist immer nicht mehr im Hightech-Bereich, der natürlich auch, aber da sind dann auch Luxusgüter drin und irgendwelche Standard-Massenprodukte, die eben für Russland verboten sind.
Ja. Die müsste man dann auch eigentlich separat anschauen. Also das hat dann nichts direkt mit der Exportkontrolle zu tun, sondern da müsste man die Embargo, da sind wir wieder bei Screening, Exportkontrolle.
Genau. Okay. Also ich prüfe meinen Geschäftspartner, das ist das Screening. Und wenn der nicht gelistet ist, bin ich aber nicht durch. Sondern dann muss ich prüfen, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Anfrage aus Russland oder, also Russland, wie gesagt, begegnet mir nicht mehr oft, aber Kasachstan habe, dann würde ich in einem nächsten Schritt prüfen, wenn mir das komisch vorkommt, dürfte ich es denn nach Russland liefern? Weil es ist ja nicht alles verboten für Russland und der Kaugummi, der ist jetzt halt nicht verboten. Also könnte ich den problemlos nach Russland liefern. Ich könnte ihn auch nach Kasachstan liefern. Also das wären so verschiedene Ansätze, die man da vom Denken her auch wählen muss für sein Unternehmen.
Merken wir viel, jetzt gerade so, du hast vorhin schon mal angesprochen, mit Software, KI, Digitalisierung. Merkt man da einen großen Rutsch in irgendeine Richtung? Also macht es einfacher? Können wir mehr checken oder?
Also wir wollen das jetzt mal probieren, ob man nicht über so Sprachmodelle so Exportkontrollfragen prüfbar machen kann.
Also wie muss man sich ein Sprachmodell vorstellen?
Also so Chat, also so nicht den Chat-GPT, sondern dass man so Chat,
dass ich quasi dem sage, hey.
So GPTs selber programmiert. Da eben die Quellen hinterlegt, die Gesetze, die Verordnungen, irgendwelche Texte, irgendwelche Aufsätze, die man selber vielleicht mal geschrieben hat. Und wenn man dem dann die Fragen stellt, brauche ich eine Genehmigung für meine Ausfuhr nach, was weiß ich, Schweiz, in die Schweiz, dann kann der einem sagen, also idealerweise, wenn man es dann mal zu Ende denkt, würde der sagen, ja, wenn es ein Dual-Use-Gut ist, dann würde ich sagen, es sind Kugellager. Dann würde der sagen, ja, Kugellager sind genehmigungspflichtig, wenn. Und dann sind da eben die Bedingungen in den jeweiligen Beschreibungen, die dann genannt werden könnten. klar, das muss man selber prüfen, weil also keine KI und nichts kennt das eigene Kugellager, sondern das ist dann immer was Manuelles. Und dann wäre das Ergebnis, ja, Genehmigung bitte, was weiß ich, Genehmigung beantragen oder nein, ja. Keine Genehmigung. Ja. Also so kann man das KI-Thema natürlich auch mit der Exportkontrolle denken und ja. Da sind wir auch dran. Und ja, spannendes
Absolut.
Thema.
Absolut. Aber die Endkontrolle bleibt ja weiterhin bei der Person. Das wird uns aber auch keine KI oder Maschine oder sonst irgendwas abnehmen.
Die Verantwortung bleibt immer beim Ausführer.
Was ja auch richtig
ist. Was ja auch richtig ist, ja. Man kann es halt erleichtern. Ja. Aber letztlich ist das Thema einfach auch zu heikel, um das jetzt
in der KI abzudrücken.
Ja, absolut.
So vollautomatisiert, zack.
Ja. Schön.
Wie ist denn das vielleicht noch? Wir haben ganz am Anfang mit dem Solid gesprochen, wo wir entwickelt haben, US und EU. Muss ich als EU das US-Recht vielleicht kurz zum Anschneiden einfach beachten, wenn ich nicht in die USA liefere?
Ja, also man muss es nie beachten, wenn man in die USA liefert, weil dann sind es aus US-Sicht Importe. Also alle Lieferungen aus der EU oder nicht nur aus der EU, aber alles, was in die USA reingeht, das sind aus US-Sicht Importe und die unterliegen dem US-Importrecht.
Okay.
Alles, was außerhalb der USA von einem Land in ein anderes geliefert wird, das sind aus US-Sicht Reexporte, wenn US-Produkte da von einem Land in ein anderes geliefert werden. Also wenn wir hier aus Deutschland in die Schweiz liefern, dann haben wir einen Reexport, wenn das Produkt, das ich liefere, ein US-Produkt ist. Und das ist diese Extraterritorialität, die Amerikaner in ihrer Exportkontrolle eben implementiert haben.
Okay, und wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich mit Solid eigentlich relativ einfach prüfen, ob ich das beachten muss?
Genau, also man kann mit Solid relativ einfach prüfen, ob ein Produkt ein US-Produkt ist. Da gibt es, ja, also es ist gar nicht mal so viel an der Stelle, ist gar nicht so komplex, aber sehr kompliziert. Also das ist das, was Unternehmen dann Schwierigkeiten macht bei der Frage US-Produkt ja oder nein. Und da haben wir mit Solid die gesetzlichen Vorgaben. Bei den Amerikanern steht ja wie bei uns auch das meiste im Gesetz und das muss man aber lesen und irgendwie habe ich es Gefühl.
Verstehen.
Lesen, verstehen und das ist das, was niemand so wirklich gern macht. Ja. Und wir haben mit in Solid eben die gesetzlichen Vorgaben, also die Normen, einfach Schritt für Schritt abgebildet und so kann Solid dann unterstützen.
Also ich glaube, auch da werden wir den Link in die Shownotes packen.
Das wäre super, ja. Das hilft sicher vielen.
Ja, ich glaube, so kleine Instrumente hilft einfach, dann weiß man, wo ansetzen.
Ja, das stimmt. Der Einstieg ist sicher schwieriger als das, was dann wirklich kommt für die allermeisten.
Ja, ich glaube, wenn man mal den ersten Rutsch gemacht hat und mal alles einmal durch ist, dann kommt ja auch nicht mehr die Masse. Also dann kann man ja fortlaufen.
Nee.
Ja.
Und die Sicherheit hast du dann. Ja, das macht es ja dann eigentlich auch aus.
Genau. Ja. Also alle, die Waffen oder Munition herstellen, die wissen, dass das Rüstungsgüter sind. Die Rüstungsmaterialien, da ist man manchmal ein bisschen unsicher, weil das auch. Ich hatte einen Fall von einem Medizintechnikunternehmen, die so Endoskopiegeräte herstellen. Mhm. Ja, es sind zivile Produkte, klar, für irgendwie Kamerasysteme für Darmspiegelungen. Dann kam die Anfrage aus dem Rüstungsbereich, also von einem Rüstungsunternehmen für so ein Gerät, für so ein Kamerasystem. Und dann war die Frage, Rüstungsgut ja oder nein. Mhm. Und dann kommt ein Unternehmen, das ja ganz weit weg ist von der Rüstung, plötzlich in die Frage, Rüstungsgut ja oder nein. Und dann stellt man dem Unternehmen dann die Frage, ja, haben sie da das besonders konstruiert? Nee, die haben unseren Standard. Aber wir haben, und dann kommt eine kleine Veränderung. Aber es ist eigentlich nichts, aber so ein bisschen was. Und an der Stelle mit eigentlich nichts, dann muss man genauer draufschauen. Dann muss man in die Tiefe gehen. Und das ist der Punkt, der einfach bekannt sein muss, sonst geht man da vielleicht auch einfach drüber weg.
Schön.
Wow. Ja.
Wahnsinnig viel Input. Wahnsinnig viel. Wie lange machst du das jetzt schon, Ulrike, wenn ich fragen darf?
Dieses Jahr waren 17 Jahre. 17 Jahre. Aber nee, ich habe eigentlich nicht da, wirklich damit angefangen. Also sagen wir so 15 oder so.
Okay. Und was hat dich da jetzt genau daran gereizt? Oder was war so
gar
der
nix.
Input?
Gar nee, nichts.
Also gar du nix. Sagst, was hat dich dabei geritten?
Genau, ich habe das eigentlich mir nicht ausgesucht, sondern da bin ich wie die allermeisten reingerutscht in das Thema. Ja. Weil wir haben ein Produkt entwickelt, das TCM-Produkt. Also ich habe angefangen im Produktteam und wir haben einfach die rechtlichen Vorgaben genutzt, um da ein Produkt draus zu machen. Und ich war eben als Juristin dann dafür zuständig, diese rechtlichen Vorgaben zu sammeln, zu interpretieren, den Entwicklern dann so aufzubereiten, dass sie das dann in die Software rein entwickeln können. Und das war mein Anfang. Also da, ich habe da auch von null angefangen. Es ist leichter, wenn man ein Jurastudium hat. Das Exportkontrollrecht ist besonderes Verwaltungsrecht. Ob ich das jetzt für die Abfallverordnung mache oder ob ich das für die Dual-Use-Verordnung, das, ja. Da ist der Unterschied gar nicht mehr so groß. Aber der Anfang ist jedenfalls für mich auch kein Wunschstart gewesen, sondern, aber ich mag es zwischenzeitlich sehr gern, das Thema.
Man merkt das auch. Also ja. Man hat jetzt nicht das Gefühl, weil du das schon so lang machst, dass du da müde dafür wirst oder darunter wirst, überhaupt nicht. Und ich denke, es bleibt halt doch Tag für Tag immer spannend. Sicherlich auch mit den Fragen, die dann entsprechend von den Unternehmen auf dich zukommen, ne? Oder in den Seminaren.
Ja, genau. Klar, die machen es aus.
Cool, ja, also mir hat sehr viel gemacht, sehr viel Licht ins Dunkel.
Ja, doch.
Ich glaube, wir haben wahrscheinlich auch viele Tipps und Tricks mitgeben können, gerade über Ansatzpunkte, wo man da starten kann.
Wir so haben, sehe ich das auch.
Ja, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das freut mich natürlich.
Wie gesagt, wir werden alles in die Shownotes packen, was wichtig ist, die ganzen Links, dass man mal die ersten Ansätze hat und die Listen auch findet. Wir haben zum Abschluss immer noch so eine Abschlussfrage, die wir dir gerne stellen würden. Wenn du einen Wunsch frei hättest in dem Thema Exportkontrolle, wenn sich da was ändern würde oder ein Licht, oder was würdest du dir wünschen, was sich vielleicht ändert?
Also wenn ich was ändern könnte, würde ich mich freuen, wenn so alte Zöpfe, die seit ganz vielen Jahren in der Welt sind und die eigentlich auch so einen Fortschritt in dem Thema in den Unternehmen blockieren, weil sie irgendwer mal vor vielen Jahren in die Welt gesetzt hat, wenn man die abschneiden könnten und wenn wir diese Fehler ein für alle Mal irgendwie aufklären und ad acta legen könnten. Das würde mich freuen.
Ausmerzen könnte einfach.
Genau, ne? Einfach, wenn man einfach mal so frische Gedanken da reinbringen könnte, die dann das Thema auch vorantreiben.
Ja. Gut, prima. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Ulrike, uns da noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkle zu bringen, was das Thema Exportkontrollrecht anbetrifft. Die Zuschauer draußen, hoffe ich, dass sie ebenso neue Erkenntnisse bekommen haben. Und ja, ich habe es geschafft, Leute, mein erster Podcast.
Sehr, sehr cool. Es hat richtig viel Spaß gemacht mit euch beiden. Also wirklich sehr interessant gewesen, sehr unterhaltsam. Liebe Zuhörer, Zuschauer, gerne liken, teilen, spread on. Und dann freuen wir uns auf eine baldige Fortsetzung hoffentlich.
Ja.
Und dann viel Spaß beim Hören und schauen und bis bald.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Freier Verkehr, der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.